Weltfunk.
Da sind wir wieder im Weltfunk, Donnerstagabend um 18 Uhr. Und heute sind hier Daniela Beckmann, Alejandro Caballos
und
Ceballos und Sandro Eiler. Und die Sendung heißt heute Kapitalismus ist nicht alternativlos. Und damit das Ganze nicht so langweilig wird, haben wir für euch eine Band mitgebracht. Wenn wir schon immer Themen mit Weltbezug haben, dachten wir, holen wir uns doch mal eine regionalere Band ins Boot. Und zwar ist das heute Trillit. Die kommen aus Stuttgart und machen Instrumentalfunk. Ja, ich glaube, wir können später noch mehr dazu erzählen und hören einfach nachher mal rein. Aber um was geht's denn heute überhaupt? Heute möchten wir erstmal gucken, was ist überhaupt Kapitalismus? Also wir verwenden den Begriff natürlich sehr oft, aber wir wollen das nochmal kurz runterbrechen und was denn die Probleme sein können, die wir mit dem Kapitalismus haben. Und damit das Ganze natürlich auch nicht nur hier eine Frustveranstaltung wird, haben wir euch noch eine ganze Menge an spannenden Alternativen, Lösungsansätzen und Gegenentwürfen mitgebracht zum Kapitalismus.
Genau, jetzt erstmal, Sandra hat es schon angekündigt, was ist überhaupt Kapitalismus? Was bedeutet dieses Wort, um das sich heute alles dreht? Also im Endeffekt ist es ein Wirtschafts- und aber auch Gesellschaftssystem, denn wie wir wirtschaften, bestimmt im Endeffekt auch zu einem Großteil, wie wir leben. Kapitalismus wird ja oft gleichgesetzt mit Marktwirtschaft, bedeutet ganz einfach gesagt, Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmen Preis, aber eben auch, was ist rentabel, was ist nicht rentabel. Entsprechend stehen verschiedene Produzenten und Anbieter stehen in Konkurrenz zueinander und das wird sehr positiv gesehen, denn das heißt, es führt zu Profitstreben, zu Nutzenmaximierung und somit letztendlich zu Fortschritt, zu Wachstum und zu Wohlstand. Ganz wichtig im Kapitalismus, im Gegensatz auch zu anderen Wirtschaftsformen, ist, dass die Produktionsgüter Privateigentum sind. Also jetzt zum Beispiel ganz simpel gesagt, eine Fabrik, die gehört irgendjemandem und die Maschinen, die da drin stehen, gehören irgendjemandem. Genau, im Gegensatz zu anderen Systemen, in denen sie irgendwie staatlich wäre oder sogar Allgemeingut, was ja theoretisch auch vorstellbar ist. Wohl einer der bedeutendsten Beschreiber des Kapitalismus, sage ich mal, ist Karl Marx. Gut, seine Schriften sind jetzt auch schon 100 Jahre alt. Das war natürlich eine ältere Form des Kapitalismus, sage ich mal, die er beschrieben hat, die aber in gewisser Weise heute immer noch gültig ist. Im Endeffekt beschreibt er, was wir eben schon gesagt haben, Fabriken und Ähnliches sind in Privatbesitz und wer eben nichts hat, der verkauft seine Arbeitskraft und bekommt dafür Lohn. Ist aber im Endeffekt, hat er mit dem Produkt, was er herstellt, eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Er steckt da einfach nur seine Arbeit rein, bleibt im Endeffekt arm, während der Gewinn an den Kapitalisten, an den Fabrikbesitzer im traditionellen Sinne oder heute vielleicht den Softwareentwicklungsfirma-Besitzer geht. Genau, entsprechend ist gewünscht, dass sich Kapital akkumuliert, damit es eben weiter investiert wird in den Betrieb, weiteres Wachstum gibt und es einfach immer weiter nach oben geht. Anstatt, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wir teilen das jetzt unter allen auf, was wir hier erwirtschaftet haben, sondern nein, das wird einfach alles genommen und für Wachstum verwendet. Geschichtlich kann man das so einordnen, noch so im Mittelalter hatte man irgendwie einen Lehnsherrn, einen Grafen, einen König, die haben ihr Land verpachtet oder Leute auf ihrem Land arbeiten lassen. Das nannte sich Feudalismus und so durch die industrielle Revolution sind wir quasi in diesen Kapitalismus gekommen und dann sowas, was meine Generation kennt, ist aus Schulbüchern, den Kalten Krieg. Andere Generationen, die vielleicht auch gerade zuhören, kennen das aus ihrem Alltag, aus den Nachrichten. Indem man eben gesagt hat, okay, der Kapitalismus hat jetzt über den Kommunismus gesiegt und heute leben wir quasi in einem Zeitalter, in dem das gar nicht mehr so hinterfragt werden muss. Und jetzt sitzen wir trotzdem hier und hinterfragen es ein bisschen.
Man sagt ja auch, die Geschichte schreiben immer die GewinnerInnen. Vielleicht ist das im Moment noch so der Fall. Aber die Geschichte geht dann noch weiter.
Ja. Eins, was ich noch kurz erwähnen will, also das offizielle Wirtschaftssystem Deutschland nennt sich jetzt nicht Kapitalismus, sondern soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft, haben wir schon gesagt, ist fast synonym oder wird fast synonym verwendet mit Kapitalismus. Was bedeutet jetzt dieses Sozial darin? Es bedeutet eigentlich, dass der Staat gesetzliche Rahmenbedingungen schafft, in denen eine Marktwirtschaft gut funktionieren soll. Heißt zum Beispiel, wir haben eine soziale Sicherung durch Kranken-, Renten-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung. Jeder hat das Recht, sich selbstständig zu machen, anstatt Angestellter zu sein. Man hat das Recht, Interessengruppen zu bilden, Gewerkschaften beispielsweise. Es gibt ein Bundeskartellamt, das den Wettbewerb überwacht. Und die Bundeszentrale für politische Bildung, die möchte ich mal zitieren, die nennen das Ganze so: Der Anspruch der sozialen Marktwirtschaft ist, die Vorteile einer freien Marktwirtschaft wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder hohe Güterversorgung zu verwirklichen, gleichzeitig aber deren Nachteile wie zerstörerischer Wettbewerb, Ballung wirtschaftlicher Macht oder unsoziale Auswirkungen von Marktprozessen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, zu vermeiden. Das heißt, da steckt irgendwie schon drin, Kapitalismus ist, oder Marktwirtschaft, ist nicht per se nur gut. Hat Vorteile, hat Nachteile und die muss man eben gegeneinander aufwiegen.
Ja.
Genau, das soll ja heute unser Thema sein, so ein bisschen Kritik. Was könnte man besser machen? Muss man das ganze System ersetzen oder kann man es einfach hier und da ein bisschen schrauben und ein bisschen reparieren? Und wir haben uns jetzt was überlegt. Das klingt vielleicht ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig, aber wir haben es genannt: Die 10 größten Mythen des Kapitalismus. Wir wollen einfach mal ein paar Thesen in den Raum stellen und die ein bisschen hinterfragen. Und es sind 10 Stück, wie schon gesagt. Also bleibt dran.
Genau, und wir machen weiter mit der Band Trillet, die wir gleich noch ein ganz kleines bisschen vorstellen werden. Aber hört einfach erstmal rein. Ihr habt gerade Trillet gehört und ja, das ist unsere gefeaturete Band des heutigen Abends. Trillet, das ist eine Instrumental-Funk-Band mit Hip-Hop-, Blues- und Jazz-Elementen und ist ein Projekt des Stuttgarter Jazz-Trompeters Philipp Mattes. Wir werden auch noch ein bisschen mehr davon hören. Ja, Trillet schreibt selbst auf der eigenen Website, dass sie eine gute Funky-Zeit feiern möchten und ich glaube, wir können weitermachen mit unserem Thema Kapitalismus. Und bevor jetzt Leute wieder denken, oh, Kapitalismus, ja, das Thema ist doch durchgekaut und müssen wir jetzt schon wieder uns sowas anhören. Nein, wir machen das heute super spannend, nämlich gucken wir uns jetzt die 10 größten Mythen des Kapitalismus an. Nummer 1. Kapitalismus führt zu Wohlstand.
Ja, das ist das wohl am häufigsten vorgetragene Argument für den Kapitalismus. Und es ist auch gar nicht völlig von der Hand zu weisen. Wir haben ja vorhin gesagt, geschichtlich gesehen steht der Kapitalismus als Wirtschaftssystem nach dem Feudalismus, in dem es eben drei Stände gab, Adlige und den Klerus und eben den Rest der Bevölkerung sozusagen. Im Vergleich dazu ist der durchschnittliche Wohlstand garantiert gestiegen. Und was natürlich noch unstrittiger ist, dass der Kapitalismus einige wenige Leute sehr, sehr reich gemacht hat. Das ist auch Wohlstand. Trotzdem würde ich dieser These auch ein bisschen widersprechen, denn zum einen haben wir ja vorhin gesagt, elementarer Bestandteil von Kapitalismus ist eben, dass Kapital akkumuliert bei denen, die Produktionsgüter besitzen, die einen Betrieb besitzen, der irgendwas produziert oder irgendeine Dienstleistung erbringt. Und diese Akkumulation ist eben gewollt. Entsprechend ist auch gewollt, dass der Wohlstand vor allem bei einigen ankommt und nicht gleichmäßig verteilt werden soll. Deswegen beobachtet man auch, dass einfach im Kapitalismus diese Schere zwischen Arm und Reich einfach immer weiter auseinandergegangen ist, weil es eben nicht, und das liegt nicht unbedingt an unterschiedlichen Einkommen, also manche Leute verdienen 8,50 die Stunde, manche Leute mehrere hundert Euro die Stunde, sondern vor allem an Vermögen. Also bin ich jetzt irgendwie Firmenerbin, dann kann ich meine Firma immer noch weiter und größer ausbauen oder besitze ich irgendwie Häuser, Grundstücke, am besten noch in Gegenden, die boomen, in denen das Ganze immer wertvoller wird. Dann ist einfach dieses Vermögen, das steigert sich immer. Aus Vermögen kann ich immer noch mehr Vermögen machen. Und wenn ich einfach nur ein Einkommen habe, kann ich davon bestimmt auch was ansparen. Aber das passiert einfach nicht so von selbst. Vermögen ist so ein Selbstläufer und entsprechend werden reiche Menschen immer reicher, während die armen Menschen ja ungefähr dort bleiben, wo sie sind, sich halt so über Wasser halten. Außerdem, wenn man das Ganze jetzt global sieht, haben wir bestimmt in Europa den Wohlstand gesteigert. Wenn man sich jetzt aber mal den globalen Süden, also sogenannte Nicht-Industrieländer, anschaut, sind die eigentlich eher die Verlierer von weltweitem Handel, weil sie einfach nicht konkurrenzfähig sind oder weil sie in diesen Handel in einem Stadium eingetreten sind, in dem sie nicht konkurrenzfähig waren und da jetzt einfach nicht rauskommen. Und dort kann man eigentlich, würde ich eher sagen, dass das Ganze Wohlstand eher verhindert.
Nummer 2. Wettbewerb und Profitstreben fördern Innovationen.
Ja, auch ein Vorteil eben, der immer genannt wird von Kapitalismus, dadurch, dass eben alle im Wettbewerb untereinander stehen, um den größten Profit streben. Man spricht ja auch vom Homo economicus, dem rational wirtschaftlich denkenden Menschen. Geht es einfach immer weiter nach vorne, immer besser, immer innovativer. Das mag auch in vielen Bereichen so stimmen. Die Frage ist nur, was für Innovationen sind denn möglich? Also natürlich kann ich mein Produkt, meine Dienstleistung verbessern, aber manche Unternehmen werden zum Beispiel auch dadurch konkurrenzfähiger, dass sie einfach ihren Mitarbeitern weniger zahlen. Dann haben sie weniger Kosten, dann können sie ihr Produkt günstiger machen als die Konkurrenz. Das ist gewissermaßen auch innovativ, aber in dem Moment ist innovativ eben nicht mehr sozial, nicht mehr gut. Oder ja, Produkte kurzlebiger zu bauen. Auch das ist profitabel, weil dann kann ich das Produkt jedem alle 2 Jahre neu verkaufen, anstatt früher vielleicht alle 10 Jahre, so ein Toaster zum Beispiel. Die haben früher viel länger gehalten als heute. Das ist auch in dem Sinne profitabel und somit, ja, profitabel, rentabel, aber nicht unbedingt gut.
Nummer 3. Angebot und Nachfrage bestimmen stets den richtigen Preis.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen Wirtschaftstheorie, Angebot und Nachfrage. Wenn es ein Angebot niedrig ist, also es gut knapp ist, dann sind die Leute auch bereit, mehr zu zahlen und so weiter. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Was ich anbringen will, ist der Punkt der sogenannten externalisierten Kosten, die also in der Bilanz gar nicht auftauchen, also die weder der Anbieter noch der Käufer zahlen muss. Das sind zum Beispiel Kosten für Umweltverschmutzung, also vielleicht, ja, Beispiel Kohleförderung oder so. Wer jetzt Kohle verkauft, der rechnet, okay, wie viel kosten mich meine Grubenarbeiter, wie viel kosten mich Sprit für meine Transportfahrzeuge, aber nicht, wie viel kostet mich eigentlich die Umweltverschmutzung, die durch mein Produkt entsteht. Solche Kosten sind externalisiert, die müssen überhaupt nicht mit einberechnet werden, aber irgendwer zahlt sie ja. Also in großen Städten ist die Luft unglaublich schmutzig, das führt zu wahnsinnigen Gesundheitskosten. Der Klimawandel wird zu unglaublichen Kosten führen, weil ganze Inselbevölkerungen oder Küstenbevölkerungen umgesiedelt werden müssen, möglicherweise in Zukunft. All solche Kosten tauchen nicht auf, weil sie quasi nicht systemrelevant sind.
Nummer 4. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ganz einfach.
Das ist ja auch so ein Versprechen eben, dass das Ganze unglaublich durchlässig ist. Also nur durch die eigene Leistung kommt man eben von ganz unten nach ganz oben, während früher irgendwie so ein einfacher Bauer ja nie zum Grafen aufgestiegen ist. Das ist auch bestimmt, gibt es da einige Fälle für, also aber leicht, also so leicht, wie es immer dargestellt wird, ist es nicht, denn wer reich geboren wird, hat unglaubliche Vorteile, sei es bezüglich Bildung, sei es bezüglich Kontakten oder irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich komme gerade nicht drauf. Oder was wir eben vorhin schon gesagt haben, dass man eben, wenn man schon Vermögen hat, es viel einfacher ist, Vermögen zu vermehren, als sich einmal Vermögen in Form von Landbesitz beispielsweise oder einer Firma oder so aufzubauen. Entsprechend, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär möglich, aber schwierig und selten.
Nummer 5. Höher, schneller, weiter.
Ja, da haben wir einmal irgendwie so ein bisschen das Mantra der Leistungsgesellschaft, ständiges Konkurrenzdenken auch zwischen Menschen auf dem Arbeitsmarkt oder ja sogar in der Reizzeit ist ja auch irgendwie so Optimierung immer voll mehr im Kommen, wenn man sich irgendwelche Instagram-Bilder anschaut von alle Leute sind nur noch am Workout oder am grüne Spinat-Smoothies trinken, wie auch immer. Das macht, ich weiß nicht, ob das aus Gesellschaftsebene, wie viel Sinn das macht, ob wir nicht viel entspannter miteinander leben könnten, aber eben auch auf jetzt globaler Ebene, also dieses Wirtschaftswachstum ist ja wirklich eben Wachstum, immer mehr Zuwachs an Produktion, an Infrastruktur und so weiter. Wir haben aber nur einen begrenzten Planeten, also das sieht man jetzt gerade auch im Ressourcen gehen zur Neige, Öl reicht nur noch für ein paar Jahrzehnte, sogar Sand wird knapp zum für Beton und so weiter. Es gibt einfach Grenzen des Wachstums, aber unser System basiert auf unendlichem Wachstum quasi. Und wir haben da zum Beispiel, unsere letzte Sendung ging es um das Thema Degrowth. Die kann man übrigens auch nachhören, die Sendung auf freefm.de, einfach mal Weltfunk eintippen in das Suchfeld. Ist eine Bewegung, die sagt, wir dürfen gar nicht weiter wachsen, wir müssen ein bisschen zurücknehmen und mit dem zufrieden sein, was nachhaltig aufrechterhaltbar ist. Und ja. Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir kurz Musik, weil wir sind ja jetzt bei 5 angekommen. Das heißt, 5 kommen nochmal nach der Musik. Und wir spielen ein weiteres Lied von Drill It, der Band, die wir heute featuren. Die kommen aus Stuttgart und machen Instrumentalfunk. Und das nächste Lied heißt Dream Drillux.
Weltfunk.
Willkommen zurück im Weltfunk. Neben mir sitzen Sandro und Alejandro. Ich bin Daniela. Und heute reden wir über Kapitalismus, beziehungsweise der komplette Titel unserer Sendung ist Kapitalismus ist nicht alternativlos. Wir haben vor der Pause angefangen, was wir genannt haben, die 10 größten Mythen des Kapitalismus. Wir sind bis zu 5 gekommen.
Nummer 6. Konsum macht glücklich.
Ja, ich glaube, dass das vor allem, also im Endeffekt, wer profitiert dann davon, wenn Konsumenten viel konsumieren? Im Endeffekt ja die Hersteller der Produkte, die diese verkaufen. Deswegen glaube ich, dass das Ganze eigentlich ein großer Werbetrick ist. Also natürlich gibt es bestimmte Dinge, die einen glücklich machen, weil man sie nutzt. Also zum Beispiel ein neues Fahrrad kann bestimmt unglaublich glücklich machen, wenn man damit schnell unterwegs ist oder vielleicht, wenn man vorher keins hatte und immer auf Bus und Bahn angewiesen war. Dann ist aber auch die Frage, ist es der Besitz oder würde mich ein geliehenes Fahrrad vielleicht genauso glücklich machen oder ein gebrauchtes, was gut funktioniert, genauso wie ein neues. Also ich glaube einfach, ob uns Dinge glücklich macht, liegt daran, ob und wie wir sie nutzen. Das heißt, immer dem neuesten Trend hinterher zu jagen, glaube ich, macht nicht so glücklich. Es sei denn, man bleibt dann irgendwie länger dabei und nutzt die Sachen wirklich. Ja, Konsum macht glücklich, halte ich für einen Werbetrick.
Nummer 7. Marx Beschreibung der Lohnarbeiter ist überholt. Arbeit ist Selbstverwirklichung.
Ja, nochmal zur Wiederholung. Wir hatten es vorhin ganz kurz angerissen. Karl Marx hat ja den Kapitalismus quasi seiner Zeit beschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da war die Situation eben so, es gab Fabrikbesitzer, die besaßen Fabriken und es gab Arbeiter, die besaßen Arbeitskraft und haben die für Lohn eben verkauft. Und der ganze Profit ging aber entsprechend an die Fabrikbesitzer. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, okay, heute ist das nicht mehr so, wenn ich jetzt eine coole Idee habe, dann gründe ich halt ein Startup und dann bin ich selbst Kapitalist. Das funktioniert bestimmt in vielen Fällen, aber so ganz überholt, glaube ich, ist es nicht mit den Lohnarbeitern. Es gibt viele Menschen, die nehmen einfach jeden Job an, den sie kriegen können, einfach weil sie das Geld brauchen, weil sie vielleicht auch nicht mit dem Stigma Hartz IV leben wollen. Und eben dieses Arbeit ist Selbstverwirklichung, das wollen viele vielleicht auch gar nicht. Vielleicht verwirklichen sich viele Leute zum Beispiel in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit selbst. Dafür bekommen sie aber kein Geld und dann gehen sie aber gleichzeitig noch einer Arbeit nach, die sie vielleicht für ein bisschen weniger sinnvoll halten als ihr Engagement, aber für die sie eben Geld bekommen zum Beispiel. Entsprechend, viele Leute selbst verwirklichen sich über Arbeit, aber ich finde, das sollte, es sollte auch okay sein, wenn man das nicht so empfindet.
Nummer 8. Privatisierung ist super.
Ja, das heißt ja oft irgendwie so Staatsbetriebe, ja, die müssen dann privatisiert werden. Das bringt auch wieder Kassen. Gerade wenn ein Staat irgendwie so in Krise ist, dann werden die ganzen staatlichen Konzerne eben ja, verkauft, privatisiert. Ob das jetzt gut ist, kommt wahrscheinlich auch auf das Gut an. Also ich will mal zum Extrembeispiel gehen, nämlich der Privatisierung von Wasser. Unternehmen wie Nestlé kaufen oder eignen sich Quellen an oder kaufen die Schöpfungsrechte und verkaufen Menschen das Trinkwasser in Flaschen, das sie vielleicht vorher aus einem Brunnen oder aus dem Wasserhahn bezogen haben. Weil Wasser ein Gut ist. Gleichzeitig ist Wasser gewissermaßen auch ein Menschenrecht, denn wir brauchen Wasser zum Leben. Wollen wir also Wasser wirklich privatisieren? Auch andere Sachen sind kritisch. Es gibt zum Beispiel viele Menschen bestellen ihr Land, also gerade KleinbäuerInnen im globalen Süden bestellen ihr Land einfach aus Gewohnheitsrecht. Sie haben das immer gemacht, seit Generationen ist das Land ihrer Familie. Und dann kommt ein Investor her und sagt, ne, das ist jetzt mein Land. Ich baue hier jetzt großflächig Baumwoll an für den Export. Das finde ich auch schwierig. Dann ist, es gibt auch einfach kein Gemeinschaftseigentum mehr. Früher hatte jeder das Recht, im Wald sein eigenes Holz zu schlagen oder Beeren zu sammeln oder Schafe auf gemeinsamem Weideland zu weiden. Heute muss jeder sein Grundstück kaufen oder zumindest pachten. Vielleicht ein Beispiel noch, auch Patente auf Saatgut finde ich schwierig, dass sowas überhaupt geht, dass sowas überhaupt irgendwem gehören kann, das Recht quasi an einer bestimmten DNA-Sequenz oder ja eben bestimmtem Saatgut, gerade gentechnisch verändertem eben, führt auch zu unendlich vielen Problemen. Menschen müssen das immer nachkaufen. Das ist eine Patentrechtsverletzung, wenn sich aus Versehen eine Getreideart mit der auf dem Nachbarfeld kreuzt, was einfach durch Wind passiert und nicht durch bösen Willen. Entsprechend, Privatisierung muss Grenzen haben.
Nummer 9. Kapitalismuskritiker sind Antidemokraten und bedrohen unsere Freiheit.
Ja, bestimmt gibt es den einen oder anderen Kapitalismuskritiker, Kritikerin, die sich die DDR zurückwünschen, die ja nun weder kapitalistisch noch demokratisch war, obwohl es im Namen steht. Das gibt es sicherlich. Aber wenn man sich mal überlegt, kann Kapitalismuskritik auch unglaublich demokratisch sein, eben weil sie für eine Demokratisierung der Wirtschaft eintritt. Also zum Beispiel könnte die ganze Belegschaft eines Betriebs gemeinsam darüber entscheiden, was mit Profiten geschieht, wie sie investiert werden, ob vielleicht ein Teil davon ausgezahlt wird oder ja eben wenn sie investiert werden, worin, ach keine Ahnung. Gerade im Finanzwesen, glaube ich, wäre das unglaublich interessant. Also würde man jetzt eine große Gruppe von Menschen fragen, wollen wir auf Lebensmittel spekulieren? Ich glaube, das wäre nicht so leicht zu einem Ja gekommen, wie wenn das einfach jemand, eine Einzelperson macht und es katastrophale Folgen hat, Hungerkrisen, Hungertote. Ja, entsprechend, Kapitalismuskritik kann durchaus pro-demokratisch sein, pro-Demokratisierung der Wirtschaft.
Nummer 10, Kapitalismus ist alternativlos.
Genau, das ist ja der Titel unserer Sendung, dass das eben nicht ist. Und entsprechend wollen wir jetzt die verbleibende Hälfte der Sendung diesem Thema widmen. Wir haben einige ja, kleinere und größere Alternativen, sag ich mal, zusammengetragen. Also irgendwie so ja, kleine Verbesserungen oder vielleicht auch ein ganzer Systemumsturz, wer weiß. Und wir möchten darüber jetzt in der nächsten halben Stunde sprechen.
Ein besonders spannender Mensch mit seinen Ideen ist Nico Pech und er propagiert eine Gesellschaft ohne Wachstum und Überfluss. Nico Pech ist Volkswirt und Umweltökonom. Er hat den Begriff Postwachstumsökonomie in Deutschland geprägt. Einer seiner Ansätze ist die Befreiung vom Überfluss, wie er vor ein paar Jahren bei der grünen Wirtschaft in Wien erklärt.
Ohne Reduktion Ohne Verminderung unserer Ansprüche an die materielle Selbstverwirklichung ist eine Zukunft undenkbar. Eine reduktive Moderne oder eine besondere Spielart, die ich als Postwachstumsökonomie bezeichne, wird so oder so nötig werden. Entweder by design or by disaster. Das ist ja eine Spruchblase, die man schon immer häufiger so hört. Gut. Zweitens. Reduktion muss nicht Verzicht heißen. Muss nicht heißen, Fortschritte des Humanismus, der Zivilisation oder der Aufklärung dran zu geben, ja, sondern Befreiung von etwas kann bedeuten, dass das neue Kulturmodell, auf das es mir ankommt, die Eigenschaft hat, uns zu entstressen, unsere Gesellschaft von jenem Wohlstandsschrott zu befreien, der unser Leben verstopft, der Geld kostet, der Zeit kostet, der die Ökosphäre verhunzt und der immer mehr Platz einnimmt, ja. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem Reduktion tatsächlich Selbstschutz bedeuten kann.
Eine wieder und wieder vorgetragene Zielsetzung im Kapitalismus liegt beim Wachstum. Nico Pech meint dazu,
Wachstum ist schlicht und ergreifend nicht zu verantworten, weil es bis heute weder theoretisch noch empirisch gelungen ist, darzulegen, wie es möglich sein kann, dass das Bruttoinlandsprodukt zunimmt, ohne zusätzliche ökologische Schäden zu verursachen. Und wir müssen vom Bruttoinlandsprodukt sprechen, weil das ein adäquates Maß ist, um den Zuwachs an Produktion zum Ausdruck zu bringen. Also das Bruttoinlandsprodukt, abgekürzt BIP, umfasst alle pro Jahr hergestellten Güter, also Produkte und Dienstleistungen innerhalb einer Volkswirtschaft. Und der zweite Grund ist, dass uns die ökonomischen Grundlagen ausgehen. Wir stehen vor einem Phänomen, das man als Peak Oil oder Peak Everything bezeichnen könnte. Damit ist gemeint, dass jene Substanzen, die man in die Wohlstandsmaschine reinstecken muss, damit die noch mehr ausspuckt, dass die knapp werden. Dazu zählt aber nicht nur Öl, wie viele meinen, sondern dazu zählen vor allem Flächen, Grundwasser, Phosphor. Wir können nicht ohne Phosphor eine vernünftige Landwirtschaft betreiben, aber auch sogenannte seltene Erden und Metalle.
Die empirische Forschung hat ergeben, dass mehr materielle Freiheit nicht zu einem Wachstum des Wohlbefindens beiträgt, zumindest ab einem bestimmten Niveau an materieller Ausstattung, wie Nico Pech es bezeichnet hat. Das Bruttoinlandsprodukt ist für ihn sowohl ökologisch als auch sozial kein guter Ansatzpunkt.
Kennen Sie ein Land in Europa, wo innerhalb jener Phasen, wo das Bruttoinlandsprodukt länger dann auch gewachsen ist, wo dann tatsächlich die Einkommensungleichheit oder Vermögensungleichheit weniger geworden wäre? Was tatsächlich geschehen ist, ist, dass auf einem immer höheren materiellen Sockel die Ungleichheit auch zugenommen hat. Und dann gibt es noch das Problem, dass man weder theoretisch noch empirisch zeigen kann, dass etwa hohe Wachstumsraten in sogenannten Entwicklungs- oder Schwellenländern dazu führen, dass die Ärmsten der Armen, also die, die es am nötigsten hätten, einen materiellen Zuwachs irgendwie zu bekommen, dass die tatsächlich etwas davon haben. Wir erleben zwar, dass in Ländern wie Brasilien, Indien, China und so weiter neue Mittelschichten entstehen, die über einen Kaufkraftgewinn nach und nach befähigt werden, unseren konsumtiven Lebensstil zu kopieren. Aber die Ärmsten der Armen in diesen Ländern verlieren. Und dieses Problem ist eklatant. Es ist ein moralisches Problem. Man muss dann fragen, welchen Preis man sozialer Art dafür zu zahlen bereit ist, dass Massenkonsum möglich ist. Wie viel Hungertote darf es wert sein, dass in Brasilien neue Mittelschichten entstehen?
Nico Pays Gedanken sind deshalb interessant, weil er den Verzicht auf Überfluss als positive Perspektive aufzeigen kann. Und das sowohl empirisch wissenschaftlich als auch praktisch mit für den Alltag ableitbaren Handlungsoptionen. Das war nur eine unserer Alternativen für den Kapitalismus, den wir im Moment haben. Und noch viel mehr weitere spannende Alternativen bekommt ihr nach einer weiteren Runde Trillet mit Club Lover. Bisschen Party.
Weltfunk.
So, Suffizienz und Befreiung vom Überfluss waren die erste Alternative zum Kapitalismus, die wir vorgestellt haben. Alejandro stellt uns jetzt eine interessante Möglichkeit vor, wie wir den negativen Seiten der Globalisierung entgegenwirken können.
Lokales Geld. Andere Elemente des Kapitalismus ist der Monopol des Finanzsystems von Großunternehmen, Kreditinstitutionen und zentralen Banken. Wir sprechen von einem nicht-demokratischen globalen Finanzsystem. Dieses Monopol ist verbunden auch mit dem Währungsmonopol. Ein Alternativ zu diesem kapitalistischen, nicht-demokratischen Monopol ist das lokale Geld oder alternatives Geld oder freies Geld. Dies sind Währungen, die für eine bestimmte Region gelten. Man kann dies nicht in andere Regionen und andere Länder nutzen. In 2003 waren schon über 4000 lokales Geld weltweit benutzt. Eine von den bekanntesten ist der Kingawa. Dieses Geld wird in der Prime an Chiemsee benutzt, hier in Südbayern, und war von Christian Galeri entwickelt. Eine Charakteristik von der Kingawa ist, dass man muss es schnell ausgeben, weil es verliert Zeit, je länger man es hat. Die Hauptidee mit diesem System ist, dass die Spekulation wird verhindert. Auch andere Währungen, die sind verbunden mit dem freien Geld, sind Kryptowährungen. Bis 2008 es gibt über 1500 Kryptowährungen weltweit und die Nummer wächst. Aber was sind die Vorteile von dem freien Geld? Die britische Denkfabrik Neue Economic Foundation erklärt, dass freies Geld erhöht die finanzielle Instabilität. Natürlich, weil das Geld, das ist produziert lokal, wird nicht in die Hände von großen Unternehmen oder Kreditinstitutionen wie Wall Street, die Spekulation und Korruption fordern. Lokal kaufen ist auch etwas, das lokales Geld fordert. Und mit lokal kaufen natürlich, man verursacht weniger Umweltverschmutzung und Treibhausgasemissionen. Weil man kauft, was in der Region ist und nicht, was in zum Beispiel China produziert wird. Man hat mehr Kontrolle über wer und wie das Ware produziert ist. Wenn man lokal kauft, man weiß, dass in diese Ware werden keine, in der Produktion von dieser Ware werden keine Kindersklaven benutzen oder die Mitarbeiter haben keine schlechten Arbeitsbedingungen. Lokales Geld auch bringt Vorteile für deine Nachbarn. Wenn du lokal kaufst, natürlich, du investierst in die kleinen Unternehmen von deinen Nachbarn. Und das natürlich bringt Vorteile für alle. Mehr Kontrolle über, in was das Geld investiert wird. Wenn das Geld produziert Profit, so in lokal, dieses Geld kann man entscheiden, um das zu investieren in zum Beispiel lokales Kindergarten, lokales ökologische Projekte, Bildung. Und so weiter und so fort. Auch weniger Gewinnorientierung, weniger Wettkampf. Wenn man hat wirtschaftliche Beziehungen mit Leuten, die man kennt, es ist nicht so gewinnorientiert. Es ist mehr so über Freundschaft, über Beziehungen und Vertrauen. Und das ist etwas sehr, sehr wichtig in dieses freies Geldsystem, die Beziehungen und das Vertrauen. Fordern und der Nutzung von ungenutzten Ressourcen, vor allem menschliche Fähigkeiten und Ressourcen. Auch das freie Geld fordert die Kreativität und die Vielfalt, weil es ist anders als wenn man zum Beispiel kauft Kleidung in eine von dieser großen Textilindustrie, wo ein T-Shirt wird Mass produziert. Anstatt man kann kaufen lokal von verschiedenen lokalen Unternehmen, Kleinunternehmen, und da ist einfach die Style, die Designs und die Farben und die Stoff von den die T-Shirts werden produziert, anders und verschieden. Es ist mehr Vielfalt und das ist fordert die Kreativität. Freies Geld auch fordert die Anerkennung von der informellen Wirtschaft. Es gibt viele Leute, die in der informellen Wirtschaft tätig sind und sind nicht anerkannt von dem kapitalistischen System. Und die letzte ist die Demokratisierung des Finanzsystems, weil natürlich die Leute lokal wissen schon, mit wem die Business machen. Wer sind die Unternehmen, wer sind die Besitzer und was sind wie ist der ganze Prozess von die Ware zu produzieren. So, die Leute wissen Bescheid über das ganze Finanzsystem an der lokalen Ebene.
Das waren zwei Alternativen zum Kapitalismus, die wir vorgestellt haben. Jetzt hört ihr nochmal kurz die Stuttgarter Band Trillet mit ihren funkigen Grooves. Bleibt dran und hört danach nochmal zwei Alternativen zum Kapitalismus, die super spannend sind. Bis gleich. Free FM. Ihr hört den Weltfunk Donnerstagabend, heute mit dem Thema Kapitalismus ist nicht alternativlos. Wir sind schon ein bisschen geschichtlich darauf eingegangen, wie der Kapitalismus sich entwickelt hat und haben auch schon zwei Alternativen aufgezeigt. Ihr bekommt jetzt noch zwei von uns und Alejandro stellt euch jetzt vor, was die Commons oder auch Allgemeingüter sind.
Einige der Hauptelemente des Kapitalismus ist das Privateigentum, Wettkampf und Individualismus. Und es kommt auf diesen Mythos, dass Privatgüter nicht von der Gemeinschaft verwaltet werden können. Dieser Mythos kommt von einem ganz wichtigen Artikel, der heißt Die Tragödie des allgemeinen Guts oder Allmende Problematik. Garrett Hardin hat diesen Artikel geschrieben in 1968. Und er war inspiriert bei einem Artikel von William Lloyd, der hat in 18. Jahrhundert geschrieben über die Zerstörung von der Gemeinde Gemeindenland. Die Tragödie des allgemeinen Guts erklärt im Grunde, dass wenn die Gemeinschaften, die Gemeinschaft, die Gemeingüter verwalten, werden sie zerstören. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel, wo da steht eine Weide und da sind Hirten und ihre Schafe. Und jeder Hirte will seine Schafe so lange wie möglich auf den Weide Gras fressen lassen, so dass sie können seinen Profit maximisieren und optimieren. Und das produziert die Zerstörung von der Weide. Und deshalb müssen die Gemeinschaftsgüter, in diesem Fall die Weide, von der Regierung verwaltet werden oder privatisiert werden. Die Hauptannahme in diesem Fall ist, dass die Hirten, die Leute, die Menschen, sind profitorientierte Individuen. Das Hauptproblem mit diesen Annahmen ist, dass diese Annahmen gelten nicht für die Realität. Diese ist eine eurozentrische Erklärung oder Denkweise. Diese ist ein Beispiel dafür, wie das System in Europa vor die letzten 500 Jahre funktioniert hat. Es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen, auf der ganzen Welt, die zeigen, dass Gemeingüter können von der Gemeinschaft verwaltet werden und werden sie nicht zerstört. Die Nobelpreisträgerin Eleanor Ostrom hat viel darüber geschrieben, hat viel Beispiele untersucht und dokumentiert. Zum Beispiel, das Volk der Maasai in Ostafrika bewirtschaftete hunderte von Jahren gemeinsame Weiden und zerstörten sie dich. Die Mapuches in Südafrika bewirtschafteten Millionen Hektar große Wälder und sie haben die Wälder nicht zerstört. Es war nur, als die Europäer kamen und das Land gestohlen haben und privatisiert haben, dass die Abholzung, Zerstörung, Armut, Konflikteskalation, Umweltzerstörung angefangen hat. Ein anderes Beispiel ist die nepalesische Wälder. Die waren von hunderten von Jahren bewirtschaftet, verwaltet von der Gemeinschaft, von den kleinen Dörfern in die Berge. Und als die zentrale Regierung hat die Wälder weg von den Leuten genommen, ist, wo die Konflikte und Entwaldung angefangen hat. Diese europäischen Annahmen können und sollten nicht auf die gesamte Menschheit angewandt werden. Menschen sind nicht von Profit und Geld betrieben. Und die Menschen leben normalerweise in Gemeinschaften, die das Gemeinwohl suchen. Es gibt neue Begriffe und Konzepte in der Umweltwissenschaft und Ökologie und Naturkonservation Bereiche, wie zum Beispiel gemeinschaftsverwaltete nachhaltige Landwirtschaft, gemeinschaftsverwaltete Wälder. In dieser neuen Entwicklung der Forschung haben die europäischen Forscher und Wissenschaftler entdeckt, dass die indigenen Verwaltungssysteme der Gemeinschaftsgüter die erfolgreichsten, nachhaltigsten, friedlichsten und umweltfreundlichsten sind. Die Alternative zum Kapitalismus ist die Forderung der Gemeinschaft und die Verwaltung von Gemeinschaftsgütern. Es kommt natürlich mit einer enormen Veränderung der europäischen Denkweise. Das ist enorm wichtig, auch mit der Klimawandelproblematik, weil das ist eine von den größten Gemeinschaftsgüter-Problematik-Konflikten, die wir haben heutzutage.
Alejandro hat gerade kurz erklärt, was das Prinzip der Commons oder auch Allmende Allgemeingüter ist. Statt Eigentum steht die gemeinsame Nutzung im Vordergrund. Einen Schritt weiter geht vielleicht das Konzept geldfreie Leben. Raphael Fellmer hat 5 Jahre geldfrei gelebt, erst unter anderem als einer der Köpfe, die Foodsharing und Lebensmittelretten initiiert haben, bekannt. In einem Interview bei Planetwissen beschreibt er warum.
Ich bin kontofrei, ich bin geldfrei. Das ist ja auch eigentlich das Schöne, dass wenn man sich vorstellt, eine Gesellschaft ohne Geld, dann würden ganz viele komische Aufgaben, die wir heute, also Berufe oder auch Banken oder irgendwelche Leute, die Geld herstellen oder die Geld zählen oder Automaten, die Geld annehmen und ganz vieles, das ist ja nur geschaffen worden für dieses ein bisschen kranke System, in dem wir im Moment leben. Und ich glaube, wir könnten uns alle mehr entfalten, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren würden, auf unsere Berufung, wo wir wirklich Feuer und Flamme für sind und nicht irgendwie versuchen, in diesem System zu funktionieren.
Geldfrei zu leben wird von diesen beiden Aktivisten nicht nur als Möglichkeit gesehen, die wir im globalen Norden haben, weil wir im Überfluss leben. Geldfrei zu leben wird zur Voraussetzung, um sich entfalten zu können und einer Berufung nachzugehen, anstatt einfach nur einem Beruf. Aktivist, Impulsgeber und Referent Tobi Roßvoog vom Kollektiv Living Utopia spricht in seinen Vorträgen davon, geldfreier zu leben, sich also von Geld zu befreien. Dass im Moment die meisten Güter in der Welt mit Geld in Verbindung stehen, bestreitet niemand. Für Tobi Roßvoog bedeutet geldfrei zu leben auch eine Abkehr von jeglicher Tauschlogik.
Mich selbst zu verwerten, macht mir keinen Spaß, ergibt keinen Sinn aus meiner Perspektive, weil dementsprechend immer das Prinzip von Leistung und Gegenleistung aufrechterhalten wird. Was leider auch nicht sozusagen in der Tauschlogik aufhört, sondern wirklich erst, wenn ich etwas teile und schenke. Mehr oder weniger bedingungslos dann also. Das ist etwas Wichtiges für mich gewesen. Einfach all meine Talente, meine Zeit, meine Energie 100% dem gesellschaftlichen Wandel zu widmen.
Das war's auch schon mit dem Weltfunk. Ihr habt die 10 größten Mythen des Kapitalismus gehört und auch 4 sehr spannende Alternativen zum Kapitalismus kennenlernen dürfen. Die Sendung wurde gestaltet von Alejandro Ceballos, Daniela Beckmann und mir, Sandro Eiler. Sendungen können auf freefm.de nachgehört werden. Wer mehr von der Band Trillit hören möchte, kann das auf deren Website drill-it-music.com tun. Bis bald und wir überlassen das letzte Wort im Sinne einer kapitalismuskritischen Sendung dem Aktivisten Tobi Roswog.
Ich bin auf jeden Fall kein Freund von Systemen, die ausbeuterisch und leidverursachend unterwegs sind. Und das ist der Kapitalismus ganz klar. Und wenn wir uns den Kapitalismus vielleicht als einen Sound vorstellen, gilt es überall Löcher reinzuschneiden und andere Wege zu finden, wie wir uns anders organisieren können.